In den Wäldern des menschlichen Herzens heißt der neue Roman von Antje Ravik-Strubel. Ein Episodenroman, so der Untertitel. Eine Art Reigen, wie man ihn auch von Schnitzler kennt. In jeder der 13 Geschichten treffen sich zwei oder auch mal drei, kommen sich näher, stoßen sich wieder ab und tauchen in späteren Geschichten wieder auf, wo sie wieder jemandem nahe kommen und sich dann auch oft wieder abstoßen. Sie heißen René, Sarah oder Emily, es sind junge Erwachsene. Die Autorin Antje Ravik-Strubel hat sie erfunden und sie ist nun im Studio. Ich begrüße Sie, Frau Ravik-Strubel.
Hallo.
Ich sagte es, da treffen sich immer wieder Menschen. Sie verlieben sich, kommen sich näher, erleben aber keine Erfüllung. Denn immer ist nur die eine in die andere verliebt, aber umgekehrt nicht. Ist eine nur zu Besuch da und muss wieder weg und so weiter. Warum ist da so viel unerfülltes Sehnen in Ihrem Roman?
Naja, ich würde das gar nicht ganz so als unerfüllt betrachten. Also Sie haben recht, es gibt natürlich Ungleichgewichte. Also manchmal ist die Sehnsucht der einen Person größer als die der anderen. Aber es gibt natürlich auch Gegenseitigkeiten. Also ich denke an Fee und Helen zum Beispiel, die sich in Los Angeles begegnen. Da gibt es ja zwar Komplikationen, aber letztendlich sind doch beide voneinander angezogen. Aber ich glaube, was Sie vielleicht mit unerfüllt meinen, ist sowas in der Schwebe halten. Also was mich interessiert hat an diesem Buch ist, Verführung zu erzählen und Verführung, die ja auch darin besteht oder vor allem darin besteht, nicht zu einem Ziel zu führen unbedingt, sondern in diesem Moment des Vorher immer noch zu bleiben. Also eben nicht abgeschlossen zu sein. Und das, glaube ich, passiert in vielen dieser Geschichten, dass sie nicht abgeschlossen sind, dass es offen bleibt, wo es hinführt. Ja, klar, und da geht unter Umständen eben dieses Ungleichgewicht mit einher.
Aber das Wünschen, das Sehnen ist schon vorhanden. Das haben die Figuren auch. Sie wollen zusammen sein.
Ja, absolut. Also das Sehnen ist vorhanden. Es ist ein Begehren vorhanden auch, was sich nicht immer erfüllt, manchmal anfänglich erfüllt, manchmal mehr erfüllt, manchmal weniger. Begehren funktioniert ja oft auch so, dass es immer weitergeht. Also sozusagen, es findet Erfüllung und in dem Moment, wo es sich erfüllt, muss ich woanders hingehen, um dieses Begehren wieder entwickeln zu können. Und da bietet sich natürlich so ein Format wie der Reigen sehr gut an. Also es springt immer weiter zu den nächsten Figuren, so wie der Text quasi immer wieder zu anderen Figuren springt und sie auch in entscheidenden Momenten beobachtet. Also die Frauen begegnen sich und es sind immer Momente, wo sich etwas verändert oder etwas verschiebt oder etwas aufbricht oder ja sozusagen spannungsgeladene Momente oder Entscheidungsmomente oder sowas, die die einzelnen Episoden erzählen.
Sie sagten gerade, Begehren kommt an kein Ende. Das ist natürlich tatsächlich so. Man ist niemals fertig mit dem Wünschen und dem Sehnen und sagt, nun ist es gut, nun habe ich genug. Sie sagten auch, das passt zur Erzählstruktur. Also die 13 Geschichten bilden ja ein Netz. Es gibt darin ein knappes Dutzend Hauptfiguren und die tauchen dann in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auf. Ab der dritten Geschichte habe ich persönlich angefangen, mir so eine Art Mindmap aufzuzeichnen. Also eine Art Übersicht auf einem Blatt Papier. Wer steht mit wem in einem Verhältnis? Haben Sie das auch gemacht? Wie haben Sie daran gearbeitet? Haben Sie zuerst die Figuren entworfen und dann geguckt, wie man die miteinander kombinieren könnte?
Nee, eigentlich nicht. Also das Spannende beim Schreiben war, mir auszudenken, nachdem ich eine Episode fertig geschrieben hatte, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was passiert jetzt mit Lee? Was passiert mit Emily, die da verschwunden ist und niemand weiß so richtig, warum und wohin? Und auch mir zu überlegen, was passiert hinter der Szene? Also was ist das Unerzählte dieses Buches und wo greife ich dann diese Figur wieder auf? Also das habe ich eigentlich nicht vorher mir skizziert, sondern das war eigentlich das Herausfordernde und auch das Unterhaltsame beim Schreiben. Ja, dass ich es selber rausfinden wollte. Und dann kamen mir die Ideen und dann hat sich daraus die nächste Episode ergeben.
Also am Anfang des Buches stand kein Masterplan.
Nein, so kann ich auch eigentlich selten schreiben, weil ich dann das Gefühl habe, ich hätte es schon und weiß gar nicht, warum ich das dann eigentlich noch schreiben soll.
Spannend fand ich auch, muss ich sagen, dass man frühere Geschichten im Roman manchmal eben durch eine spätere Geschichte noch mal besser versteht, ne? Weil die Figuren noch mal über eine vorherige Beziehung zum Beispiel nachdenken oder auch noch mal eine Erklärung nachliefern über ein bestimmtes früheres Verhalten.
Genau, das ist natürlich bei so einem Reigen irgendwie spannend, weil man die Figur nochmal erstens eventuell in einer anderen Perspektive zeichnen kann oder das vertiefen kann, was vorher schon mal erzählt ist, aber jetzt mit neuen Aspekten oder mit einer neuen Herangehensweise erzählen kann. Also über Erinnerung zum Beispiel oder in dieser Geschichte Sonnenbucht gibt es so ein etwas unangenehmes oder auch brutales Ereignis in einer Sauna und die Figur, der das passiert, der begegnen wir dann später wieder und sie erinnert sich daran und für sie resultiert dann auch ein psychologischer Zustand. Also sie muss sich mit etwas auseinandersetzen in der Geschichte, was zum Teil mit diesem Sauna-Ereignis zu tun hat. Also es ist dann nochmal so eine Vertiefung einer Figur, die interessant ist.
In der Geschichte Sonnenbuch, die Sie gerade angesprochen haben, da gibt es eben diese Saunaszene, in der einige Arbeiter einer Yoga-Gruppe bedrängt, könnte man sagen. Da kommt es zu sehr unschönen Momenten und es ist auch nicht ganz klar, ob einer der Frauen Gewalt angetan wird. Die Geschichte geht dann so aus, dass eine Frau, die eigentlich als heterosexuelle verheiratete Frau angekommen ist, in eine Liebelei verstrickt wird mit einer anderen Frau aus der Yoga-Gruppe. Sie beschreiben ja häufig lesbische oder auch Transgender-Lieben. Macht das eigentlich einen großen Unterschied zur Schilderung heterosexueller Paare?
Ja, das macht einen Unterschied, weil ich glaube, da gibt es viel weniger Vorbilder in der Literaturgeschichte. Also wenn man sich überlegt, welche Literatur auf dem Markt erscheint und gelesen und besprochen wird, hat man doch meistens Geschichten über Männer und Frauen und Beziehungen und diese Beziehungen sind meistens zerrüttet oder funktionieren nicht oder es geht um Desillusionierung. Und ich versuche über die Form, die eigentlich perfekt ist für dieses Modell von dieser Desillusioniertheit in Bezug auf Bindung oder Gefühl, in dieser Form so eine Art andere Möglichkeit zu entwickeln und habe auch andere Körperbilder im Grunde in diesem Text. Also Sie haben es gerade schon gesagt, dieser Lee Transgender ist ein weiblicher Körper mit einer sozialgeschlechtlichen Männlichkeit, könnte man sagen. Also eine weibliche Männlichkeit, um es einfacher zu machen. Das ist ein ganz anderes Körpermodell und dann ist natürlich die Frage für mich spannend, wie erzähle ich da Begehren und wie mache ich diesen Körper anschaulich im Text, für den es wenig literarische Vorbilder gibt.
Es gibt einige Momente in dem Roman, in dem man stutzt. Also zum Beispiel wird eine Figur eingeführt, die heißt René mit einem E und einem Akzent am Ende. Man denkt, es ist ein Mann, ist es dann aber doch nicht so einfach. Damit stürzen Sie den durchschnittlichen heterosexuellen Leser auch ein bisschen in Verwirrung.
Ja, das ist das Spiel mit der Wahrnehmung. Das reizt mich ja in allen Büchern. Also ich versuche immer an gewisse Grenzen zu gehen und dadurch Wahrnehmung im Grunde erstmal zu irritieren. Oder denke auch selber viel darüber nach, wie festgelegt ist eigentlich mein Blick und könnte dieser Blick nicht ganz anders sein? Könnte ich nicht die Dinge ganz anders wahrnehmen? Und das passiert hier natürlich bei dieser ersten Geschichte, das war sehr bewusst so gemacht. Dieser ja eigentlich männlich konnotierte Name, wenn man René mit einem E schreibt und nicht mit zwei, der erstmal so auf die Fährte führt, wir haben hier sozusagen ein normales Paar und dann plötzlich stellt man fest, nee, Moment mal, irgendwas ist hier aber anders und das passiert, also hoffe ich, in der anderen Geschichte eben mit diesem Lee auch nochmal. Also es sind immer so eine Verwirrungsmomente, für die Literatur aber natürlich auch geeignet ist. Also Literatur ist ja auch so ein Spielfeld, wo man Dinge hinterfragen kann, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man erstmal Irritationen herstellen kann, die sich dann aber möglicherweise zu einer neuen Erkenntnis oder so einer Art Aha-Effekt oder sowas verdichten. Und das interessiert mich beim Schreiben immer in jeglicher Art und Weise. Und hier mache ich es eben darüber, wie funktioniert dieses Begehren und wie sehen diese Leute eigentlich aus und wer sehnt sich nach wem, so mal etwas simpel gesagt.
Ja, Sie sagten an Grenzen gehen, das tun Sie auch geografisch in Ihren Geschichten. Also die Geschichten spielen in den USA und in Europa dann vor allen Dingen in Skandinavien und in Ostdeutschland, so Richtung Ostsee. Der Titel des Romans lautet In den Wäldern des menschlichen Herzens und die Wälder kann man tatsächlich auch wörtlich nehmen, denn alle Geschichten oder fast alle Geschichten spielen in der Natur, also zum Beispiel in der kalifornischen Wüste, an skandinavischen Seen oder eben in Deutschland an der Ostsee. Wälder spielen oft eine Rolle. Warum passte das für Sie gut, Ihre Geschichten in der Natur anzusiedeln oder auch auf so einer Grenze zwischen Kultur und Natur?
Ja, das ist eine gute Frage, die eigentlich anschließt eben auch an das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also es geht um die Frage, was gilt als natürlich und was gilt als unnatürlich und eben auch, welches Begehren wird als natürlich, welches als eher abwegig oder unnatürlich gesehen. Das Gleiche gilt für eben Körpervorstellung oder Geschlechtsvorstellung. Und da ist es natürlich interessant, Natur als Hintergrund zu wählen, wie so eine Kulisse letztendlich und auch mich zu fragen, welche Natur ich da nehme. Ich habe ja einmal diesen Nationalpark. Es ist eine geschützte Natur. Da könnte man auch fragen, wie natürlich ist die Natur in einem Nationalpark noch? Also die Natur fungiert im Grunde wie so ein großes Fragezeichen einerseits, um mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und andererseits ist diese Natur natürlich auch sowas, dem die Figuren quasi ausgesetzt sind. Also die Natur ist auch nicht nur nett, sondern sie ist ja auch bedrohlich. Und Randerscheinungen der Gesellschaft, könnte man sagen, sind auch bedroht, so wie die Ränder, wie Fee immer Angst hat, dass sie an den Rändern, wenn sie irgendwie an den Stadtrand geht oder an den Rand der Wüste geht oder sowas, dass sie da besonderer Gefahr ausgesetzt ist. Das ist so ein bisschen so ein Spiegel von dem, was inhaltlich zwischen diesen Figuren abläuft.
Ihr Roman öffnet einen großen Reflexionsraum, finde ich, also zwischen Natur und Kultur, zwischen Begehren und Abstoßen. Mhm. Antje Ravik-Strobel, vielen Dank für dieses Gespräch. Der neue Roman heißt In den Wäldern des menschlichen Herzens, erschienen ist der M. Fischer Verlag.
Vielen Dank.